Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
Es liegen mal wieder seltsame Wochen hinter uns.
That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Ein hypermaskulines Paar hat die Regierungsgeschäfte in Washington übernommen und die neue Devise heißt jetzt Drill, Baby, Drill. Und der neue Schmusekurs des US-Präsidenten mit Wladimir Putin schielt auch aufs russische Öl.
Schlechte Zeiten fürs Klima, schlechte Zeiten für die Klimapolitik, aber selbst der Furor eines fossilinfizierten, narzisstischen Selbstdarstellers im Weißen Haus wird nichts an den physikalischen, klimatischen Parametern ändern können. Auch die gesellschaftlichen Parameter werden sich nicht ändern und die heißen nach wie vor, wie es Anne Jellema, die neue Direktorin von 350.org, formulierte.
Right now, the future might feel uncertain. And in many countries, governments are making it harder for people to speak out and demand change. But that's why all of us need to come together locally, regionally, and globally to keep fossil fuels in the ground and accelerate the transition to renewable energy.
Es gibt keinen anderen Weg, vor allem auch keinen Weg zurück. Und deshalb bleiben wir dran. Und wir tragen mit unserem Podcast hoffentlich dazu bei, dass wir eines Tages in einer klimagerechten, sicheren und nachhaltigen, generationengerechten Welt leben können.
Danke für euren Support, danke für eure Unterstützung, danke, dass ihr auf unsere Webseite geht und dort den Button Unterstützen anklickt.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller
und Anaida Fiertz.
Das ist jetzt 4 Jahre her.
Die Affen dahinter symbolisieren Behörden, die nichts dagegen machen, dass Banken und Versicherungen mit ihren Finanzierungen den Klimawandel anheizen. Beschwert euch mit uns und unterschreibt unsere Volksbeschwerden. Wir fordern von der Politik, vom Bundesrat, vom Parlament, dass auch Banken, Versicherungen und Pensionskassen das Klima schützen müssen.
Als über 23.000 Menschen in Bern auf die Straße gingen, um dagegen zu protestieren, dass Banken, Pensionskassen und Versicherungen nach wie vor Milliarden in die fossile Industrie investieren.
Und mit Investitionen in die fossile Industrie produziert der Schweizer Finanzplatz, das sind alles gesicherte Zahlen, das 15-fache der Schweizer Inlandemissionen an CO2. Das heißt, auf jede Schweizer Ihnen entfällt zusätzlich zu den durchschnittlich 6 Tonnen Inlandemissionen nochmals 90 Tonnen via Finanzplatz.
Wir tragen also 90 Tonnen CO2 via Finanzplatz auf unseren Schultern mit herum. Ja, das ist ganz schön viel und damit trägt eben der Schweizer Finanzplatz mehr als jeder andere auf der Welt zur Klimaerhitzung bei und zwar zu einer Klimaerhitzung zwischen 4 und 6 Grad und das ist nun schlicht und einfach tödlich.
Darum hast du dich, Christoph, für diese Treibhaus-Episode mit Geld, mit dem Finanzplatz Schweiz im Zusammenhang mit dem Klima beschäftigt und verschiedene Gespräche geführt.
Ja, aber bevor wir über die ganzen Probleme sprechen, bevor wir das ganze Problem auch etwas genauer betrachten, bevor wir mit einem Finanzspezialisten sprechen über den Zusammenhang zwischen Geld und Physik, machen wir einen Ausflug nach Olten. Olten ist der Sitz einer Bank, die in Sachen Klima, in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen sozialer Gerechtigkeit eigentlich fast alles richtig macht.
Banking on Values kann einen großen Vorteil bringen, indem wir Wohnbaugenossenschaften oder andere Projekte wie Umnutzung oder verdichtetes Bauen unterstützen.
Banking on Values, das ist die Devise der Alternativen Bank Schweiz, einer Bank, die damit ein klares Bekenntnis abgibt zu einer zukunftsfähigen, klimafreundlichen und auch gerechten Welt. Das sind ganz große Ansprüche.
Ja, wie das alles bei der Alternativen Bank Schweiz gemacht wird, das hat mir Katrin Wohlwend erklärt. Katrin Wohlwend ist verantwortlich für die Nachhaltigkeitskommunikation bei der ABS und ich habe sie zunächst gefragt, was diese beiden Pfeiler der ABS, nämlich einerseits Gemeinwohlorientierung, also Orientierung am Gemeinwohl und Investition in die Realwirtschaft, also Realwirtschaft, was diese beiden Begriffe denn genau bedeuten.
Profitmaximierung als Selbstzweck, wo es wirklich darum geht, um jeden Preis möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Das ist das, was wir nicht wollen, was wir auch nicht machen als ABS, sondern wir stellen die positiven Wirkungsziele für die Welt, wenn man es jetzt mal so groß formulieren will. Das sind soziale Themen, das sind natürlich Umweltthemen, Klimawirkung und so weiter, ins Zentrum. Das ist sozusagen der Daseinsgrund, auch warum wir uns überhaupt gegründet haben, der Zweck. Und dann muss das Ganze eben wirtschaftlich sein. Es ist sozusagen nachgeordnet. Und eigentlich in dieser Grundhaltung, Ethik vor Profit, steckt die Gemeinwohlorientierung. Zur Realwirtschaft, da ist es tatsächlich recht ungewöhnlich, auch für eine Bank, dass sie sich überhaupt so sehr damit auseinandersetzt und so darum bemüht. Letzten Endes geht es darum, dass man über die eigene Geschäftstätigkeit wirklich in der Welt, in der real existierenden Wirtschaft etwas bewirken möchte und nicht nur finanzwirtschaftlich unterwegs ist, zum Beispiel an der Börse. Also konkret bedeutet das, wir nehmen Gelder von Kundinnen und Kunden entgegen und geben sie als Kredite heraus, weil dort die Wirkung am allerdirektesten ist. Und die ABS versucht, sich wirklich auf dieses Kerngeschäft zu fokussieren. Wir refinanzieren uns nicht am Kapitalmarkt. Wir spekulieren nicht auf eigene Kasse zum Beispiel. Das machen wir alles nicht.
Das Prinzip heißt also, Geld wirkt. Und du hast es gesagt, dass jedes Investment eigentlich und jede Kreditvergabe eigentlich auch wie ein Akt ist, den ihr macht, indem ihr eben etwas ermöglicht mit diesem Geld. Kannst du ein Beispiel nennen, wie eben Geld von der alternativen Bank wirkt?
Ja, gerade im Kreditbereich sind uns unsere Förderbereiche sehr wichtig. Wir haben 9 Förderbereiche. Ein sehr wichtiger ist in den erneuerbaren Energien, wo wir wirklich versuchen, gezielt Finanzierungen zu ermöglichen. Aber auch im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel, dass wir nur die biologische Landwirtschaft finanzieren und nicht beispielsweise industrielle Landwirtschaft oder Massentierhaltung oder solche Sachen. Automobilherstellung und fossiler Branche ganz zu schweigen lassen. Also es hat eigentlich, genau, was mir wichtig ist dabei, es hat immer die beiden Aspekte des Ausschließens, also viele Dinge nicht zu finanzieren, die andere eben finanzieren. Und dann aber auch den Aspekt dann quasi im nächsten Schritt des Förderns, was möchte ich eigentlich bewirken für die Welt und dann auch gezielt nach solchen Projekten zu suchen.
Du hast es genannt, eben klare Ausschlusskriterien, also gewisse Dinge tut ihr einfach nicht. Was sind diese Ausschlusskriterien und warum werden die überhaupt gesetzt?
Die Ausschlusskriterien sind wichtig, sie sind sozusagen einer der Ausgangspunkte. Zumindest sich mal zu überlegen, wie können wir verhindern, dass wir zum Schaden, zum Schädigen beitragen. Und deswegen ist es häufig so, dass es mit den Ausschlusskriterien anfängt. Bei der ABS ist das zum Beispiel die fossile Energiebranche, es ist die gesamte Rüstungsindustrie, es ist die industrielle Landwirtschaft, das hatte ich schon genannt, es ist aber auch die Atomenergie, es sind aber auch im sozialen Bereich Menschenrechtsthemen, die Verletzung von Menschenrechten zum Beispiel in Lieferketten ist etwas, was wir uns immer anschauen. Also wir haben da wirklich eine ganz lange Liste. Auf einer gebündelten, sozusagen thematisch sortierten Ebene kann man die auch einsehen auf unserer Website, die sind veröffentlicht. Und dann gibt es aber eine sehr lange Liste an Konkretisierungen dazu. Und da gibt es dann, ich glaube, insgesamt um die 60 konkrete Ausschlusskriterien, auch nochmal je nach Branche unterschiedliche, womit dann wirklich konkrete Unternehmen untersucht werden.
Und da stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage der Messbarkeit. Messt ihr denn auch den Klima-Impact jedes einzelnen Investments? Und wie macht ihr das?
Die Messung von der Klimawirkung ist tatsächlich etwas, das uns sehr, sehr wichtig ist. Und wir orientieren uns an dem Standard, der dafür existiert. Das ist der Partnership for Carbon Accounting Financial Standard, kurz PCAF, der wirklich ganz konkrete Methodik entwickelt hat, je nach Asset-Klasse, also reden wir über Aktien, über Länderobligationen, über irgendwelche Fonds, nochmal unterschiedlich, ziemlich weit fortgeschritten und ja, filigran ausgearbeitet, dieser Standard, und den wenden wir an. Und das ist besonders gut möglich für größere börsenkotierte Unternehmen, wo man auch die entsprechenden Daten einfach hat, die sind veröffentlicht. Schwieriger wird es dann bei anderen Anlageklassen, beispielsweise Impact-Fonds. Mikrofinanzfonds sind so ein gutes Beispiel, wo man oft gar keine Daten hat, wo man mit derartig groben Schätzwerten arbeiten müsste, dass ehrlich gesagt die errechneten Daten dazu, naja, so gut wie keine Aussagekraft haben.
Jetzt gibt es ja eine Diskussion, und die Diskussion wird in Finanzkreisen auch immer wieder geführt, nämlich ob es nicht sinnvoll wäre, eben in die fossile Wirtschaft zu investieren, um eben diese heute noch fossile Wirtschaft durch Bedingungen bei der Kreditvergabe beispielsweise, aber auch über Fonds und so weiter, in Richtung einer klimafreundlichen Praxis zu bewegen. Also investieren, um zu transformieren.
Ja, dieses Argument ist mir tatsächlich sehr vertraut, und zwar nicht nur aus der fossilen Branche, sondern sozusagen aus allen möglichen Branchen, die man sich jetzt als problematische Fälle denken kann, beispielsweise auch bei der Rüstung. Sogar bei der Rüstung, würden wir jetzt als ABS sagen, kommt dieses Argument immer mal wieder. Da ist tatsächlich unsere Antwort: Die ABS schaut sich immer an, ist ein Unternehmen ausgeschlossen aufgrund der Tatsache, dass es als Unternehmen eine problematische Praxis hat, oder dass wir an die ganze Branche nicht glauben. Ja? Und das wäre jetzt eben bei der fossilen Industrie der Fall. Da würden wir tatsächlich zurückfragen, na, was wollen Sie denn da transformieren? Anders sieht es aus in Branchen, die grundsätzlich Teil unseres Anlageuniversums sein könnten, wo es wirklich nur aufgrund der Unternehmenspraxis einzelner Unternehmen hapert.
Wachstum ist ja ein größeres Problem. Jetzt, wie habt ihr selber mit dem Wachstum? 4 Filialen in der Schweiz, eine relativ beschränkte Infrastruktur, aber will auch die ABS letztlich doch auch wachsen?
Die ABS ist ja seit ihrer Gründung vor 35 Jahren nur sehr, sehr langsam, moderat gewachsen. Und auch heute noch ist sie wirklich ein Zwerg, wenn man so möchte, im Schweizer Finanzsektor. Und was wir eben uns wirklich auf die Fahnen geschrieben haben, nicht nur auf die Fahnen, was wir einfach leben, ist eine Orientierung an einer Suffizienzwirtschaft. Dass die Profitmaximierung nicht im Zentrum steht. Die entscheidende Frage für uns ist immer, wie viel ist denn genug? Und nur schon sich diese Frage zu stellen, macht einen unglaublich großen Unterschied in unserer Welt. Genug, was meine ich damit? Genug Gewinn, um beispielsweise faire Löhne zahlen zu können, um auch mal Investitionen tätigen zu können, um für Krisenzeiten gewappnet zu sein und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles wirtschaftliche Anforderungen, die wichtig sind. Aber wie viel Gewinn brauche ich, um als Unternehmen stabil am Markt bestehen zu können? Und auf wie viel kann man eben auch verzichten, ohne dass es einen die Existenz kostet? Und nur schon diese Haltung ist so weit weg von, ja, als sagen wir mal, den allermeisten dessen, was so vor sich geht in unserer Wirtschaft. Wahrscheinlich wäre schon sehr viel damit gewonnen, wenn mehr Unternehmen, mehr Leute diese Haltung einnehmen würden. Die ABS ist nicht angetreten als Wachstums, und es war nie unser Ziel, zum Wirtschaftswachstum beizutragen, sondern eigentlich kam es immer aus dieser Logik heraus, wir brauchen eine Umschichtung von Kapital aus der nicht nachhaltigen in die nachhaltige Wirtschaft. Und natürlich ist es so, dass wir in diesen Bereichen Wachstum brauchen. Das ist klar. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, brauchen wir im Bereich der erneuerbaren Energien Wachstum. Gleichzeitig gibt es andere Branchen, wir haben darüber vorher gesprochen, die ja aus unserer Sicht langsam aber sicher verschwinden sollten. Es ist sozusagen eine Frage der Balance, die da gefordert ist.
Das war Katrin Wohlwend, verantwortliche Nachhaltigkeitskommunikation bei der Alternativen Bank Schweiz. Jetzt ist ja interessant, dass diese Bank keineswegs untergegangen ist, weil sie davon absieht, in zerstörerische und fossile Industriezweige zu investieren.
Die ABS zeigt eigentlich im Gegenteil, dass diese Sachzwangslogik, die viele andere Banken und Bankinstitute für sich in Anspruch nehmen, eben gar nicht stimmt. Der ABS geht es gut. Sie hat im Jahr 2023 1,5 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sind zwar keine Milliarden, aber die alternative Bank reinvestiert eben jeden verdienten Franken in die Realwirtschaft. Wir haben das gehört. Es funktioniert. Niemand hat sein oder ihr Geld verloren, ihre Einlagen, und die ABS gibt es seit über 30 Jahren. Und vor allem sehr wichtig, die Alternative Bank Schweiz trägt kein Risiko, dass irgendwelche Investitionen in den Carbonsektor, in den fossilen Sektor eines Tages in sich zusammenfallen werden. Die ABS kennt also das vielgenannte Risiko der sogenannten Carbon Bubble nicht.
Denn dass die eines Tages platzen wird, ist wahrscheinlich. So also könnte eine nachhaltige, klimabewusste Investitions- und Geldpraxis einer Bank aussehen. Aber jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das andere tun, Christoph. Hast du denn, sagen wir mal, ein typisches Beispiel einer Bank?
Ja, wir kommen jetzt zu einer anderen Realität, zu einer anderen Normalität, zu der Normalität, die eben nach wie vor vorherrscht. Und es ist jetzt schwierig, hier ein konkretes Beispiel herauszuholen, weil eben Banken, Versicherungen und Pensionskassen auf ganz unterschiedliche Weise im fossilen Sektor investiert sind. Nehmen wir die größte Schweizer Bank, die UBS, sie ist die Bank in Europa, die hinter der britischen Barclays am zweitmeisten in die fossile Industrie investiert hat. 8,8 Milliarden waren es 2023. Das ist ziemlich viel, aber, und das ist ein Punkt, wenn wir uns vor Augen halten, wie viel es 2016 waren, dann haben wir einen klaren Negativtrend. Damals hat die UBS noch sagenhafte 36 Milliarden in den fossilen Sektor vergeben.
Das sind große Zahlen, und warum wurde es weniger? Was sagt die UBS dazu?
Ja, es zeigt eben, dass die UBS durchaus eben auch ein Risikobewusstsein hat. Die Bank sagt, man wolle bis 2030 die Investitionen in die fossilen Brennstoffe um 70% reduzieren. Diese Reduktion ist einer einfachen Einsicht geschuldet, nämlich Money follows Climate oder Climate follows Money. Also jeder einzelne Franken und jeder einzelne Dollar, der in fossile Energien fließt, trägt eben zur Erhitzung des Planeten bei oder im Gegenteil trägt eben nicht zur Erhitzung des Planeten bei.
8,8 Milliarden Investitionen in die fossile Industrie sind aber noch immer viel. Immerhin verbleibt die UBS damit im Club der Dirty 10, also der 10 schmutzigsten Banken weltweit. Wohin fließen denn diese vielen Milliarden?
Ein Beispiel: im Jahr 2023 hat die UBS der Korea National Oil Corporation 368 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Die Korea National Oil Company, die arbeitet eben nicht nur in Südkorea, sondern auch im peruanischen Amazonas, im Senegal, in Jemen und so weiter. Die Korean National Oil Company benutzt nun dieses Geld, und so kann vermutet werden, um die Ölfelder im Jeju Basin zu entwickeln. Öl, das unbedingt im Boden bleiben müsste. Die Korean National Oil Corporation verfügt weltweit über Reserven in der Höhe von 1 Milliarde Barrel, und allein diese Reserven beinhalten mindestens 460 Millionen Tonnen CO2. Also wenn das alles mal draußen ist mit Geldern von der UBS, dann sind eben wieder 460 Millionen Tonnen CO2 in der Atmosphäre.
Dekarbonisieren heißt hier die Devise. Und es gibt ja Anzeichen, dass der Finanzplatz diese Botschaft begriffen hat. Christoph, oder? Was wissen wir dazu?
Ich glaube, die Antwort lautet ja und nein. Wir haben ja in früheren Episoden, zum Beispiel in Episode 52 zu den Versicherungen, in Episode 44 zu den Pensionskassen, in Episode 17 zu den Banken und schon in Episode 8 zur Öllobby darauf hingewiesen. Du sagst es, dekarbonisieren ist das Gebot der Stunde, und ja, einige Finanzinstitute haben das begriffen. Versicherungen wie die Allianz zum Beispiel oder Pensionskassen wie die Publica, die größte öffentliche Pensionskasse, Banken wie die Basler Kantonalbank oder sogar der Energiekonzern Varo, der in der Schweiz die Raffinerie in Cressier betreibt. Sie haben sich verpflichtet, aus fossilen Sektoren auszusteigen und zwar sehr viel schneller als zum Beispiel die UBS. Aber gleichzeitig und gerade im Bankensektor bröckeln auch Allianzen. So etwa die Glasgow Finance Alliance for Net Zero. Da ist mit JP Morgan die letzte Bank in den USA aus diesem Bündnis ausgestiegen. Natürlich kuscht auch sie vor dem orangehäutigen Hampelmann im Weißen Haus und auch die UBS überlegt sich, aus dieser Allianz der Willigen auszusteigen. Eine Allianz der Willigen, muss man sagen, der immerhin aber noch 136 Banken angehören, vor allem auch Banken aus dem globalen Süden.
Dann befinden wir uns sozusagen also an einem Scheidepunkt, dass das, was einmal erreicht wurde, unter dem Druck der fossilen Neokons, also der Neokonservativen, wieder rückgängig gemacht wird.
Genau, und neokonservativ heißt eben in diesem Verständnis zurück in die 50er Jahre. Und das können wir uns schlicht klimatisch und auch gesellschaftlich nicht leisten. Und ich glaube, darauf läuft es hinaus, dass dem Klima die kurzfristigen Gewinne einiger Finanzinstitute ziemlich egal sind. Die Klimaphysik korrespondiert eben nicht mit diesen kurzfristigen Börsengewinnen. Und das hat mir auch mein nächster Gesprächspartner deutlich gesagt. Zacharias Sautner ist Professor für nachhaltige Finanzanlagen an der Universität Zürich. Er ist Autor unzähliger Bücher und Artikel zur nachhaltigen Finanzwirtschaft, aber er hat auch einige vielleicht überraschende Ideen.
Also der Klimawandel hat große Auswirkungen auf das Geldanlegen. Wenn immer ich Geld anlege, privat oder über einen institutionellen Investor, eine Pensionskasse beispielsweise, muss ich Risiken berücksichtigen. Das sind Marktrisiken, Änderungen in den Zinsen. Und was den Klimawandel angeht, gibt es auch Risiken. Zwei Arten von Risiken. Es gibt einmal die sogenannten physischen Risiken, die also dadurch entstehen, dass durch den Klimawandel beispielsweise der Meeresspiegel steigt und eine Investition in ein Hotel, das am Strand liegt, dann an Geld verliert. Und es gibt sogenannte transitorische oder Übergangsrisiken, die entstehen dadurch, dass man als Antwort auf den Klimawandel Regulierung, beispielsweise eine CO2-Steuer hat und diese Steuer dazu führt, dass Unternehmen, die hohe CO2-Emissionen haben, entsprechend höhere Kosten haben und an Wert verlieren in ihrer Bewertung. Und wann immer ich Geld investiere, muss ich natürlich diese zwei Risiken berücksichtigen, weil sie zu Verlusten führen können.
Das heißt, dass was Sie tun, Zacharias Sautner, ist eigentlich Risikoforschung im Investmentbereich mit Blick auf die Klimakrise.
Genau, also die Herangehensweise ist weniger, ist jetzt Klimawandel moralisch ein Problem für mich und sollte ich deswegen aus moralischen Gründen darauf reagieren, weil ich mir Sorgen um die zukünftigen Generationen mache, ja, sondern die Herangehensweise ist eher die von der Perspektive eines Investors, welche Risiken gibt es? Sind diese Risiken in Finanzmärkten angekommen? Und die Antwort ist ja. Ja, und wie kann ich dann versuchen, diese Risiken zu adressieren? Ja, und das Schöne an der Forschung, an der Arbeit ist, ja, wenn ich diese zweite Herangehensweise habe, also beispielsweise versuche, die Emissionen von Unternehmen, in die ich investiert bin, zu reduzieren, weil ich glaube, das ist ein Übergangsrisiko, transitorisches Risiko, dass ich dann natürlich auch diesen anderen Effekt habe, ja, dass ich natürlich dann auch dazu beitrage, dass das Klimaproblem zumindest ein bisschen adressiert wird. Ja, also von daher wenig eine moralische, mehr eine Risikoperspektive.
Ist denn ein Trend feststellbar in den letzten Jahren, dass jetzt das Bewusstsein für diese Risiken in Investmentkreisen gestiegen ist? Dass man also sieht, es gibt sowohl diese transitorischen Risiken wie auch die realen Risiken, die wirklich eintreffen können durch Klimakatastrophen. Ist dieses Bewusstsein gestiegen in den letzten Jahren?
Auf jeden Fall. Also das Bewusstsein in den Finanzmärkten hat sich enorm verändert. Es hat ungefähr so vor 5 bis 7 Jahren angefangen. Davor gab es natürlich immer schon die Versicherungen, die über Risiken, Klimarisiken, vor allem diese physischen Risiken gesprochen haben. Ja, aber breit im Markt ist es erst angekommen in den letzten 5 bis 7 Jahren. Und das hat fundamental damit zu tun, dass wir eigentlich erst seit dieser Zeit Forschung haben, die zeigt, dass beispielsweise diese Übergangsrisiken in Aktienmärkten gepreist werden. Also was meine ich? Ja, wir haben Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die sehr hohe CO2-Emissionen haben, riskanter sind, ja, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn diese Regulierung dann mal kommt und deswegen eine höhere Rendite liefern müssen, ja, also höhere Verzinsung an die Aktionäre liefern müssen, um diese Risiken zu kompensieren. Ja, das heißt, wenn ich in ein CO2-intensives Unternehmen investiere, will ich nicht 3%, sondern 10%, weil ich weiß, irgendwann mal wird dieses Unternehmen stark einbrechen. Ja, und diese Erkenntnis ist in Finanzmärkten angekommen und deswegen kann kein Investor heutzutage Klimarisiken mehr ignorieren, weil es eine Realität in den Finanzmärkten ist.
Das heißt, je mehr ich in CO2-intensive Unternehmen oder auch Energien investiere, desto größer der Druck, eine kurzfristige Rendite, ich sage es jetzt zugespitzt, noch zu erzielen, solange es möglich ist.
Also wenn ich in sehr CO2-intensive Unternehmen investiere, erhalte ich natürlich eine hohe Rendite, aber das ist wirklich eine Risikoprämie. Also das ist nicht irgendwie eine schöne Verzinsung, die ohne irgendein Risiko einhergeht. Ich vergleiche es mal mit einer Investition in einen argentinischen Bond, in eine argentinische Staatsanleihe. Da wollen sie auch mehr als die Investition in die Schweizer Staatsanleihe, weil einfach das Risiko unterschiedlich ist. Das heißt, wenn immer wir sehen, dass beispielsweise die Unternehmen, die halt sehr CO2-intensiv sind, hohe Aktienrenditen liefern, müssen wir sagen, Moment mal, vielleicht ist es nicht eine wirkliche tolle Performance, sondern eine Risikoprämie, weil Investoren warten, dass irgendwann mal diese Aktien stark einbrechen.
Ist es denn so, dass große Ereignisse, wie zum Beispiel jetzt die Brände in Los Angeles, dass diese große Ereignisse auch einen Einfluss haben auf die Risikoeinschätzungen von Investoren?
Auf jeden Fall, und da gibt es viel Forschung dazu. Also was man beispielsweise gemacht hat, ist, man hat versucht, basierend auf News-Ereignissen in den Medien, basierend auf so Ereignissen, wie gerade von Ihnen beschrieben, einen Index zu kreieren, der über die Zeit variiert, und sozusagen die Aufmerksamkeit zu Klimathemen in Finanzmärkten beispielsweise abbildet, wenn man sich irgendwelche Finanzzeitungen anguckt und wie häufig da über Klimathemen gesprochen wird. Und man findet also in der Tat immer, wenn die Aufmerksamkeit nach oben geht, dann spiegelt sich das auch in den Aktienkursen wieder. Konkretes Beispiel, ich habe in einer Studie gezeigt, wenn man sich die Versicherungsprämien anguckt, den Optionsmärkten, um sich gegen einen starken Kursverlust abzusichern, ja, dass diese Versicherungsprämien höher sind bei Unternehmen, die sehr hohe CO2-Emissionen haben, weil irgendwann halt der Aktienkurs einbrechen wird, wenn die Steuer eingeführt wird. Und dieser Effekt von den Emissionen auf den Preis der Versicherung, der ist immer dann besonders stark, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit zu diesen Klimathemen, beispielsweise wegen den Waldbränden oder Ähnlichem, sehr hoch ist.
Jetzt hören wir immer wieder, Zacharias Sautner, dass eben Unternehmen, dass eben Finanzkreise, Investoren eben in Unternehmen investiert bleiben sollen, die nach wie vor einen hohen CO2-Abdruck haben, weil das eine Möglichkeit gibt, eben diese Unternehmen ein Stück weit zu steuern, auch zu motivieren, auch zu drängen in Richtung CO2-arme bzw. grüne Investment und Technologien zu gehen. Ist das aus Ihrer Sicht eine richtige, eine mögliche Strategie oder sollten wir nicht einfach aus diesen Unternehmen radikal aussteigen?
Also es ist eine ganz wichtige grundsätzliche Frage. Wie Sie selber schon sagen, habe ich als Investor im Prinzip zwei Möglichkeiten, um die Klimathemen anzugehen. Möglichkeit eins ist, ich sage, ich verkaufe alle schmutzigen Unternehmen oder investiere in diese Unternehmen nicht. Ja, man nennt das im Englischen Divestment oder Exclusion. Und der zweite Möglichkeit, ich bleibe auch in den schmutzigen Unternehmen investiert und versuche aktiv, diese Unternehmen über einen Dialog, über Druck, über Abstimmungsverhalten zum Besseren zu verändern. Und das Problem mit dem ersten Ansatz ist, es funktioniert nur, wenn ganz, ganz viele Investoren massenhaft aus diesen Aktien rausgehen. Ja, nur dann gehen die Aktienkurse so weit nach unten, dass die Unternehmen sich wirklich verändern. Ja, und das Problem ist, ja, wenn wir beide rausgehen aus den schmutzigen Unternehmen, verkaufen wir die Aktien an irgendwelche amerikanischen Investoren, denen vielleicht das Klimathema völlig wurscht ist. Ja, und die machen dann nichts, um die Unternehmen zu verbessern. Das heißt, sie haben keine Effekte. Das Unternehmen ist zunächst mal davon nicht tangiert, wenn wir an der Börse mit irgendwelchen anderen Investoren handeln. Ja, und deswegen ist dieser Mechanismus eigentlich nicht der zielführend ist. Was viel mehr funktioniert, da gibt es auch Studien dazu, ist also dieser zweite Ansatz, man nennt es auch Engagement im Englischen, dass man also sagt, wenn wir wirklich was erreichen wollen beim Klimathema, dann müssen wir in die schmutzigen Unternehmen investieren. Und die gute Nachricht ist, es ist ziemlich konzentriert. Also es gibt nicht tausende Unternehmen, die für den Klimawandel mehrheitlich verantwortlich sind, sondern relativ wenig. Ja. 170 Unternehmen sind für 80% der industriellen Emissionen verantwortlich. Ja. Und wenn wir diese 170 Unternehmen dazu kriegen, grüner zu werden, Netto-Null-Ziele zu haben, die auch wirklich anvisiert werden, und wir das über einen Dialog und durchaus über Druck erreichen, dann haben wir viel mehr erreicht bei der Bekämpfung des Klimawandels, als wenn wir einfach nur raus aus den schmutzigen und rein in die sauberen Unternehmen gehen.
Green Investment dennoch ist im Trend. Es werden auch auf dem Markt sehr viele Investitionsmöglichkeiten verkauft. Fonds, in die ich investieren kann. Grün ist die Zukunft und das ist ja auch logisch, weil eben diese Carbon Bubble damit umgangen werden kann. Jetzt soll ich dennoch nicht in grüne Unternehmen investieren oder was ist da Ihre Haltung?
Also es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn man in grüne Unternehmen investiert oder anders gesprochen, wenn man einen Fonds kauft, der in grüne Unternehmen investiert. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wenn es darum geht, welche Wirkung habe ich dadurch. Ja, wenn ich also in ein Produkt investiere, in einen grünen Fonds, der also nur in erneuerbare Energien investiert, dann heißt es, ich kaufe von irgendwelchen anderen Investoren diese Aktie. Ja, das hat zunächst mal keine Auswirkung auf das Unternehmen. Ja, und natürlich ist das so, dass diese Unternehmen im Portfolio eine Unternehmenswirkung haben, wenn es darum geht, den Klimawandel zu adressieren, ja, weil die halt emissionslos oder emissionsniedrig Energie produzieren. Aber das heißt nicht, dass ich als Investor eine Wirkung habe. Ja, also es gibt eine Unternehmenswirkung, eine Investorenwirkung, im Englischen also Impact, Investor Impact, Company Impact. Ja, und das müssen wir unterscheiden. Ja, also nur dadurch, dass ich einen grünen Fonds kaufe, habe ich keinen Investor Impact. Das Unternehmen hat einen Impact. Und wir sollten vorsichtig sein, dass wir das nicht suggerieren, weil wir dann viele Leute haben, die diese grünen Produkte kaufen und denken alle, sie haben eine positive Wirkung auf den Klimawandel als Investor. Tatsächlich ist es aber nicht der Fall.
Das heißt, es gibt auch so etwas wie eine Green Bubble neben der Carbon Bubble, das eben auch dann aufgrund der hohen Nachfrage von Investitionsprodukten im grünen Sektor hier diese Unternehmen möglicherweise überbewertet werden?
Also es ist ein wichtiges Thema, über das, glaube ich, zu wenig gesprochen wird. Und ich sehe dieses Risiko durchaus. Warum? Ja, wir haben aufgrund von Regulierung und veränderten Nachfrageverhalten eine Situation, wo Investoren Riesenbeträge in den vergangenen Jahren in Unternehmen investiert haben, die eine Klassifizierung als grün haben. Ja, da gibt es also bestimmte Produkte, die dürfen dann nur als grün bezeichnet werden, wenn sie mindestens in x Prozent grüne Unternehmen investieren. Und das ist relativ begrenzt, ja, dieses Universum, in das sie da investieren können. Und wenn also da Riesenbeträge einfließen in diese Produkte, dann führt das dazu, dass die Aktienpreise nach oben gehen und eventuell wir eine Situation haben, wo die auch überteuert sind. Und dann hört man das durchaus von Investoren, dass sie sagen, eigentlich macht es gar keinen Sinn, in diese Unternehmen weiter zu investieren, aber wir kriegen so viel Geld, dass wir es irgendwie investieren müssen. Ja, und das kann natürlich zu so einer Blase, zu so einer Bubble führen, dass also nicht nur die Unternehmen, die halt sehr CO2-intensiv sind, zu teuer sind, weil noch keine Regulierung kommt, sondern auch die Unternehmen, die sehr grün sind, überteuert sind, zumindest manche, weil wir zu viel Regulierung haben, die uns vorschreibt, wo wir investieren dürfen, wenn wir ein nachhaltiges Produkt haben.
Riskanter ist aber auf jeden Fall diese Carbon Bubble. Jetzt können wir ja wahrscheinlich erwarten, dass in den nächsten 4 Jahren diese Carbon Bubble noch weiter genährt wird, weil eben die politischen Rahmenbedingungen durch die Wahl von Donald Trump so gesetzt werden, dass man sagen kann, Drill, Baby, Drill ist das gewissermaßen das Gebot der Zukunft.
Also das sehe ich auf jeden Fall so. In der kurzen Frist wird die Bubble auf jeden Fall zunehmen. Aber nach 4 Jahren kann das schon ganz anders aussehen. Und wir wissen auch nicht, was in den 4 Jahren passiert. Stellen Sie sich nur vor, Mar-a-Lago steht unter Wasser wegen einem Hurricane oder sonstigen Klimaereignis und Donald Trump geht raus und sagt, oh, ich habe realisiert, der Klimawandel ist doch real, ich führe jetzt doch eine CO2-Steuer ein. Und die Diskussion gab es auch schon in den USA, das ist also nicht ausgeschlossen. Dann führt es also entweder dann in niedrige Wahrscheinlichkeit, aber während seiner 4 Jahre oder dann vielleicht später, wenn die Probleme noch größer sind, in der neuen Regierung zu Riesenproblemen. Und ich sehe so ein bisschen eine Analogie zu wenden wie bei einem Vulkan, wo Riesenspannung entsteht. Und wenn Sie jetzt für 4 Jahre nochmal einen Deckel oben drauf machen, dann ist die Spannung ja nicht weg, sondern die steigt weiter an. Und das fundamentale Problem geht nicht weg, der Klimawandel. Das heißt, wir tun vielleicht sogar eher noch mehr Spannung rein, wenn wir weiter Drilling machen, sodass dann irgendwann die Explosion noch viel stärker sein wird.
Und was passiert, wenn diese Explosion tatsächlich stattfindet?
Also die Konsequenzen sind, dass Unternehmen, die halt sehr stark fossilen Brennstoffen basieren, hohe Reserven haben, deren Geschäftsmodelle stark davon abhängen, dass die natürlich dann sehr, sehr stark an Wert verlieren werden, wenn irgendwann mal ein richtiger CO2-Preis eingeführt wird. Und es ist völlig klar, da gibt es Übereinstimmung überall, dass das die einzige Lösung ist. Und es ist natürlich eine Frage der Zeit, wann die kommen wird, aber da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und die wird kommen. Und dann brauchen sich nur die Bewertungen, die Aktienbewertung von diesen großen Ölkonzernen angucken. Ja, selbst wenn da 15-20% Bewertungen einbrechen, sind das riesen Milliardenbeträge, die potenziell auch eine Finanzkrise auslösen können.
China ist ja das Land, das im Moment am meisten in neue erneuerbare Energien investiert. Sehen Sie da auch, dass auf dem Finanzplatz China bei den Investitionen eine Transformation stattfindet, dass hier eben tatsächlich sehr viel Geld auch investiert wird in die neuen erneuerbaren Energien? Und wäre vielleicht sogar China als Finanzplatz, als Finanzmarkt für einen zukünftigen Finanzmarkt so etwas wie ein Modell?
Also ich weiß nicht, ob es schon ein Modell ist, aber es ist auf jeden Fall so in China, dass enorm viel passiert und wir uns das ganz genau angucken müssen. Und häufig machen wir hier so ein China-Bashing, das aber meines Erachtens im Großen auch darauf beruht, dass wir nicht genug Informationen haben und uns nicht genau angucken, was da passiert. Und ich will vielleicht mal zwei Beispiele geben. Das erste Beispiel, China ist das erste Land, das bei der Kreditvergabe von Banken einen grünen Faktor mit eingeführt hat, dass also die Kapitalanforderungen niedriger sind, wenn an grüne Unternehmen die Kredite vergeben werden und höher, wenn es an braune Unternehmen geht. Und China ist ein Land, das massiv investiert an den Universitäten, um die Forschung im Bereich nachhaltige Finanzen zu fördern. Also da gibt es Rieseninitiativen. Und von daher bin ich überzeugt, China hat völlig verstanden, dass das Thema Klimawandel zentral ist und angegangen werden muss. Ja, China hat ja beispielsweise jetzt auch vor kurzem, obwohl sie noch viele Kohlekraftwerke regelmäßig eröffnen, auch eine Art CO2-Steuer bei Kohle eingeführt, bei den Kohlekraftwerken. Also die machen schon wirklich was. Und was halt bei China viel Potenzial hat, ist halt einfach die Größe und dass es halt zentral gesteuert wird. Und wenn dann eine richtige Maßnahme angesetzt wird, dann können sie halt eine Riesenwirkung auf den Klimawandel haben. Also von daher sehe ich durchaus China auch als, insbesondere in den nächsten Jahren, als einen wichtigen Partner, mit dem wir enger zusammenkommen müssen, um die Themen anzugehen.
Abschließend vielleicht, Herr Karriers-Sautner, die Finanzplatzinitiative für einen nachhaltigen und zukunftsgerichteten Finanzplatz Schweiz steht ja jetzt hier auf der politischen Agenda mit einem klaren Commitment, dass man sich aus diesen Investitionen in den fossilen Sektor herausnehmen soll. Jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, ist das nicht nur die gute Strategie, weil Sie ja eigentlich dafür plädieren, dass wir durchaus in den fossilen Bereichen investiert bleiben sollen, um diese eben von innen her gewissermaßen zu verändern.
Also das ist ganz genau richtig. Also zunächst mal ist es natürlich schon mal wichtig, dass wir diese Initiative haben, dass wir erkannt haben, dass auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes wir eine grüne Strategie, eine nachhaltige Finanzstrategie brauchen. Und in der Schweiz werden so viele Vermögensgegenstände gemanagt, auch aus anderen Ländern heraus, dass wir da auch ein Riesenpotenzial haben, die Welt zum Besseren zu verändern. Also von daher ist das eine richtige Einsicht, das wirklich als strategisches Thema auch auf die Agenda zu setzen. Und meine Professur in Sustainable Finance ist insofern sicher auch ein Teil dieser Erkenntnis. Ja, aber es ist in der Tat richtig. Also oftmals ist es zu kurz gesprungen, einfach zu sagen, nachhaltiges Investieren heißt raus aus den schmutzigen Unternehmen. Ja, ich würde also so weit gehen, dass ich sage, ja, wir sollen unbedingt da drin bleiben, wenn, und das Wenn ist groß geschrieben, ja, wenn wir gleichzeitig versuchen, und es auch nachweisen können, dass wir diese Unternehmen sauberer machen. Ja, also nur rauszugehen heißt, das Problem zu verschieben, dann haben wir vielleicht alle ganz saubere Portfolios. Aber die Probleme sind ja dann nicht weg. Dann sind die schmutzigen Aktien in den Portfolios irgendwo anders. Ja, oder noch schlimmer, die schmutzigen Unternehmen gehen von der Börse und werden dann irgendwo im Schattenmarkt, wo wir sie nicht mehr beobachten, weitergehandelt. Ja, und dann haben wir gar nichts erreicht.
Das war Zacharias Sautner, Professor für nachhaltige Finanzanlagen an der Universität Zürich. Ich fand interessant, dass Zacharias Sautner so stark auf den Punkt hingewiesen hat, dass es unbedingt auch darum geht, die 170 größten CO2-Verschmutzer auf einen Klimapfad zu bringen. Das würde aber natürlich vor allem heißen, als kritische AktionärInnen erstmal die anderen AktionärInnen zu mobilisieren, eine Mehrheit der Stimmen für einen realistischen, strengen Transitionsplan hinter sich zu scharren oder auch eine Möglichkeit, mit öffentlichem Druck, Stichwort Reputation und Carbon Bubble, das betreffende Unternehmen auf einen Klimapfad zu bringen.
Aber das ist eine außerordentlich schwierige Veranstaltung. Ich verfolge seit vielen Jahren die Arbeit der niederländischen NGO Follow This, die sich zum Ziel gesetzt hat, über Aktionärsrechte Ölfirmen auf den Pfad einer Praxis der guten Klimapolitik zu bringen. Mark Van Baal ist wirklich ein unermüdlicher Kämpfer für die Ziele des Pariser Klimaabkommens im Aktionariat dieser Ölfirmen. Und ich sehe, wie schwierig das ist, schlicht weil erstens die AktionärInnen ihre sehr kurzfristigen Eigeninteressen verfolgen, weil zweitens das Management von Shell, BP, ExxonMobil und anderen in letzter Zeit wieder von ihren auch nur halbwegs ambitionierten Klimazielen abgerückt sind. Und wenn das Management nicht will, muss ja das Aktionariat nicht folgen. Shell beispielsweise hat beschlossen, weit weniger in erneuerbare Energien zu investieren als noch vor Jahren.
Also ist das eine Sisyphus-Arbeit, würdest du sagen, Christoph?
Ich glaube, ja, aber immerhin gelingt es Follow This und Mark Van Baal, jeweils beträchtliche Anzahlen an Aktionärinnen hinter die eigenen Klimaresolutionen zu bringen. Im Fall von Valero waren es beispielsweise 42%, bei BP allerdings, muss man auch sagen, nur 15%, und das schwankt eben jedes Mal, je nachdem, wie der Geschäftsgang aussieht.
Also auch genau das, was Zacharias Sautner, der Professor für nachhaltige Finanzanlagen, sagt. Kurzfristige Gewinne gehen vor.
Ja, und hier, glaube ich, haben wir es wirklich mit einem fundamentalen Problem zu tun, dass Investorinnen und Investoren darauf spekulieren, und zwar auf Kosten des Klimas, dass dieses Drill, Baby, Drill eben ganz kurzfristig noch Gewinne bringen wird, dass ganz sicher irgendwann diese Carbon Bubble platzen wird, und sie muss platzen. Dann allerdings sind all diese CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Und wir haben politisch dann auch eine Situation, wie wir sie beim Bankencrash 2008 gesehen haben, dass riesige Mengen an Kapital zerstört werden, wenn diese Carbon Bubble platzt, und am Ende muss dann die öffentliche Hand, müssen SteuerzahlerInnen für das ganze Chaos, das dann entsteht, einstehen.
Deshalb, und das wäre wohl dein Punkt, Christoph, braucht es politische Regulierungen? Heute und eher schnell?
Ja, es braucht eine klare Gegenpolitik zu diesem Drill, Baby, Drill, das die priapistisch besetzten Politclowns im Weißen Haus jetzt propagieren. Es braucht auch ganz klar eine Politik, die von der Idee der Eigenverantwortung abkommt, und die Europäische Union etwa hat mit ihrem Action Plan on Financing Sustainable Growth unter anderem das Ziel vorgegeben, dass Finanzinstitute eben ihr Kapital in nachhaltige Anlagen investieren sollen, dass sie, zweiter Punkt, das Risiko nicht nachhaltiger Anlagen in die eigene Kostenrechnung einberechnen müssen. Das tun ja die allerwenigsten. Und die Finanzinstitute müssen die Risiken, die sie mit ihren Investitionen, also auch Klimarisiken, offenlegen, also Transparenz. Und warum das alles Sinn macht, das zeigt zum Beispiel eben ein Blick nach Großbritannien. Ich habe im Guardian dieser Woche gelesen, dass der grüne Sektor in Großbritannien dreimal so schnell wächst wie der Rest der Wirtschaft. Also es macht durchaus Sinn, auch für ein Bankinstitut eben nicht mehr in fossile Energien zu investieren, sondern dort zu investieren, wo die Zukunft liegt.
Das ist eine klare Ansage aus Großbritannien. Die Schweiz, wie wir gehört haben, einer der größten Finanzplätze der Welt, setzt nach wie vor auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit.
So ist es. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Zakaria Sautner hat schon darauf hingewiesen. Es braucht jetzt klare politische Vorgaben auf diesem Finanzplatz. Und diese politischen Vorgaben, die kommen jetzt mit der Initiative für einen nachhaltigen Finanzplatz. Die sogenannte Finanzplatzinitiative.
Diese Finanzplatzinitiative will, ich zitiere, dass Schweizer Finanzmarktteilnehmende wie Banken, Versicherungsunternehmen, Finanzinstitute sowie Vorsorge- und Sozialversicherungseinrichtungen ihre Geschäftstätigkeiten mit Umweltauswirkungen im Ausland, insbesondere aufgrund von Treibhausgasemissionen, auf das nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft international vereinbarte Temperaturziel und auf die internationalen Biodiversitätsziele ausrichten. Langer Satz, und dafür soll der Bund entsprechende gesetzliche Grundlagen schaffen.
Und wie das genau gehen soll, das haben mir Asti Rösle und Nicole Giesler erklärt. Sie arbeiten beide bei der Klimaallianz Schweiz und betreuen dort das Dossier Finanzen und Finanzplatz Schweiz. Asti Rösle war uns über eine Leitung zugeschaltet. Ich habe sie zunächst gefragt, warum diese Initiative notwendig wurde.
Wir hätten über den Finanzsektor einen großen Hebel, damit die Geldflüsse nicht weiter die Klimakrise anheizen, sondern in Klimalösungen fließen. Dafür fehlen aber jedoch bisher die passenden Regulierungen und leider auch der Wille seitens Behörden. Deshalb war es schon länger klar, dass es die Initiative braucht. Und ich möchte auch noch sagen, der Bundesrat hat Ende 2022 einen Bericht verabschiedet, der mit 15 Maßnahmen für die Jahre 22 bis 25 aufzeigen sollte, wie der Schweizer Finanzplatz eben seine nachhaltigen Finanzen weiter ausbauen könnte. Diese Maßnahmen sind aber völlig unzureichend bisher. Und dann kommt noch hinzu, seit der Annahme des Klimaschutzgesetzes durch die Mehrheit der Bevölkerung gibt es eben im Klimaschutzgesetz den Artikel 9, und der formuliert die Pflicht des Bundes, dafür zu sorgen, dass der Schweizer Finanzplatz einen effektiven Beitrag zu den Klimazielen der Schweiz leistet. Und dazu gibt es jetzt auch neu eine Verordnung, die ist seit Anfang Januar in Kraft. Und da wird als Maßnahme für den Finanzplatz einzig und allein die PACTA-Klimatests für Finanzinstitute geregelt. Die gibt es schon seit einigen Jahren. Also das ist fast absurd und völlig unzureichend.
Klimaziele sind klar, bis 2050 braucht es das Netto-Null-Ziel und da muss der Finanzplatz mitmachen. Und eigentlich wäre es ja die Aufgabe des Bundes, dafür zu sorgen, dass dieses Ziel auch erreicht wird.
Die Klima- und Biodiversitätskonventionen, welche die Schweiz unterzeichnet hat, zeigen die Verpflichtungen und die Ziele ganz klar auf. Und hier sehen wir im Moment die Ausgangslage, dass es zu wenig verpflichtende, klare für alle dieselben Maßnahmen gibt und dass die Behörden stattdessen bisher auf freiwillige Maßnahmen gesetzt haben, welche nicht die Effekte haben, die es bräuchte, um Netto Null bis 2050 zu erreichen. Und deshalb kann beispielsweise die Initiative für einen nachhaltigen Finanzplatz korrigierend wirken und setzt hier an und schafft jenes Regelwerk, welches Klarheit schafft im Endeffekt auch, denn dieses Rahmenwerk, dieses Regelwerk, das wird momentan von der Finanzindustrie gebraucht, damit klar ist, was verbindlich für alle gleich gehandhabt wird.
Ihr nehmt ja ganz explizit Bezug auf diese völkerrechtlichen Verpflichtungen, auf die du jetzt auch Bezug genommen hast. Ist denn die Verpflichtung der Behörden auf diese völkerrechtlichen Verpflichtungen eines der Kernanliegen dieser Initiative auch?
Ja, das ist es ganz klar. Der Schweizer Finanzplatz ist ein globales Schwergewicht und wir müssen uns bewusst sein, dass diese Milliarden, die hier angelegt werden, dass die mittels externalisierter Kosten auf uns zurückwirken. Also beispielsweise, wenn eine Bank einem Unternehmen Geld gibt, das nachher Regenwald abholzt, was die Klimakrise verschärft und zu einer Häufung von Extremwetterereignissen führt, deren Kosten und Schäden die Allgemeinheit trägt, dass diese externalisierten Kosten, die sind ein enormes Problem. Und hier geht es darum, dass wir alle unser Verhalten ändern und dass das eben auch den Finanzplatz mit einschließt.
Ja, einerseits haben wir den Unwillen der Behörden, aber ganz klar natürlich auch die Politikerinnen und Politiker, die einfach den Ernst der Lage insgesamt verkennen. Ein Beispiel dafür ist eine Motion von Nationalrat André Gerhard im 2023. Da ging es direkt um die Stärkung der Ausrichtung der Finanzmittelflüsse gemäß Pariser Übereinkommen. Und das war eigentlich eine sehr pragmatische Forderung. Also es ging darum, dass es erst eine subsidiäre staatliche Regelung braucht, falls bis 2028 weniger als 80% der Finanzflüsse von Schweizer Finanzmarktinstituten durch freiwillige Maßnahmen eben auf den richtigen Pfad gemäß Übereinkommen von Paris kommen. Und dieser Vorstoß, der hätte ein paar Jahre lang eigentlich die Chance gegeben, eben für die Branche das freiwillig zu machen. Und erst dann, ab 2028, wäre dann die Regulierung reingekickt. Und der hatte keine Chance, der wurde von der Mehrheit abgeschossen. Und das zeigt eben auch, dass die Mehrheit der Politikerinnen und Politiker einfach die Lage verkennt.
Ich denke, da sieht man ja sehr gut, dass die aktuelle Politik auch ein Resultat ist von jahrzehntelangen Bestrebungen von auch einer fossilen Lobby, einer Finanzlobby, welche neoliberale Haltungen breit gestreut hat. Und was ich aber gleichzeitig jetzt spannend finde bei dieser Initiative für einen nachhaltigen Finanzplatz ist, dass man es wirklich geschafft hat, eine breite Koalition aufzustellen von Personen verschiedener Parteien, von der SP, Grünen, GLP, der Mitte bis zur FDP, welche sagen, hier geht es um ein Regelwerk, das geschaffen werden muss, welches Klarheit schafft und uns ermöglicht, dass wir diese Ziele und die Verpflichtungen, welche wir als Schweiz haben, dass wir die einhalten können. Letztendlich geht es auch darum, dieser Haltung entgegenzuwirken, dass der Finanzsektor unabhängig ist und man da nicht eingreifen sollte, da entgegenzusteuern und klare Lösungen zu schaffen, welche wirkliche Veränderungen bewirken könnten und uns allen dienen könnten.
Stichwort Eingreifen in den Finanzsektor. Was soll jetzt bei einer möglichen Annahme dieser Initiative, was soll jetzt der Finanzsektor tun? Raus aus dem fossilen Bereich und einfach deinvestieren? Oder was heißt das jetzt ganz genau?
Die Initiative schlägt Transitionspläne als Mittel zur Erreichung vor. Das bedeutet dann, dass Großbanken und Versicherungen also Pläne mit Zielen und Maßnahmen aufzeigen müssen, wie sie die Klimaziele erreichen. Und solche Transitionspläne würden auch beinhalten, also es geht da nicht darum, einfach von heute auf morgen diese Desinvestitionen zu machen, sondern es würde auch das Wahrnehmen der Aktionärsrechte beinhalten, weil die Investoren sich bei den investierten Unternehmen dafür einsetzen müssen, dass auch diese die Transition vollziehen zur Dekarbonisierung. Und solches Engagement, das gibt es auch schon heute und leider, das zeigen auch Studien, verpufft das oft ins Leere, wenn keine zeitgebundenen Eskalationspläne bestehen. Also das meint man dann mit robusten Transitionsplänen. Weil also wenn das Engagement, das Aktionärsengagement keine Wirkung zeigt, dann muss man desinvestieren und damit klare Zeichen setzen, dass klimaschädigende Konzerne wie Shell oder BP, wenn die nach ein paar Jahren keine Fortschritte aufweisen, dann werden die Investoren schlichtweg veräppelt und das muss man verhindern.
Es wird das Instrument der Transitionspläne gewählt, welche bekannt sind, aber es braucht hier dringend eine Klarheit und vor allem eine Kontrolle auch. Also die Initiative für einen nachhaltigen Finanzplatz schlägt hier eine Aufsichtsbehörde vor, welche durchaus auch sonst Sanktionskompetenzen innehaben könnte. Und es geht darum, dass man halt als Unternehmen im Ausland glaubwürdig aufzeigen muss, dass man es mit dieser Transition auch ernst meint, wodurch dann auch Greenwashing-Fälle vorgebeugt werden könnten. Und vielleicht kann man hier noch darauf hinweisen, was denn eigentlich die Ziele der Initiative sind. Und da geht es darum, dass Finanzmarktteilnehmende ihre Geschäftstätigkeiten mit Unternehmen im Ausland entlang von den Klimaabkommen und entlang von Biodiversitätskonventionen ausrichten müssen. Das heißt, diese Dienstleistungen an konkrete Anforderungen geknüpft sind. Und es geht zudem auch darum, dass Finanzmarktteilnehmende keine Gelder mehr sprechen dürfen, welche der Förderung von neuen und der Ausweitung von bestehenden fossilen Vorkommen dienen.
Das heißt, auch ein Stück weit würde die Finanzindustrie in der Schweiz mit dieser Initiative auch den Anschluss an andere Finanzplätze langsam wieder herstellen.
Ich denke, es gibt betreffend Auswirkungen verschiedene Möglichkeiten. Also auf der positiven Seite würde es uns effektiv der bereits bestehenden EU Sustainable Finance Regulierung näher bringen, gerade was Transitionspläne, aber auch Transparenzanforderungen betrifft. Und es würde natürlich auch ein starkes Signal an die internationalen Standardsetters in Basel schicken, also die BITS und das Basel-Komitee für Finanzregeln. Das ist natürlich immer abhängig von den Mitgliedern, was die einbringen. Die sind aber insgesamt auch weiter, also was dort diskutiert wird, das ist der Schweiz voraus, betreffend Klimarisiken und Biodiversitätsrisiken, auch Transitionspläne. Und ja, einen Gegenakzent zum absolut verrückten Trend aus der USA zu setzen, das ist jetzt total entscheidend. Und da sind alle europäischen Staaten gefordert, aber es gibt auch im globalen Süden fortschrittliche Zentralbanken, die viel bessere Beispiele abgeben als die Schweiz.
Das waren Nicole Giesler und Asti Rösle von der Klimaallianz Schweiz. Ich muss sagen, ich bin einfach immer wahnsinnig froh, dass in diesem Land die Zivilgesellschaft und Organisationen wie die Klimaallianz Schweiz die Aufgaben an die Hand nimmt. Aufgaben, die weder das Parlament noch die Regierung wirklich anpacken.
Und dass zivilgesellschaftliche Organisationen mit einer Initiative wie diese hier dafür sorgen, dass die Schweiz den Anschluss an die internationalen Entwicklungen nicht verpasst und vor allem endlich ihren Finanzplatz so gestaltet, dass er auch zukunftsfähig wird.
Und das war's für dieses Mal. Ihr findet die Links zu dieser Episode in den Shownotes.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Die nächste Episode wie immer Ende Monat, also Ende März. Tschüss zusammen.
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, Samuel Schläfli, Esther Petsche, Lena Schubert, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Fierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf allen guten Podcast-Kanälen überhaupt, auf Apple Podcasts zum Beispiel. Wir sind auch auf Frida zu hören und immer am dritten Wochenende des Monats auch on air auf Radio X. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und gerne immer wieder auch auf Instagram und auf LinkedIn.
Wir freuen uns.